Ein Hinweis vorweg. In dieser Folge sind Berichte über Gewalttaten gegen Frauen und zum Teil detaillierte Darstellungen von Verletzungen enthalten. Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo Nina.
Hallo Dennis. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, hallo ihr da draußen. Heute wollen wir die Whitechapel Mordakte schließen. Wir werden uns die letzten Opfer ansehen, die nach dem Mord an Mary Jane Kelly noch von der Polizei in dieser Akte aufgenommen wurden. Mhm. Ich glaube, wir können die so ein bisschen als die vergessenen Opfer bezeichnen, denn wenn man viel über den Ripper liest, hört eigentlich die Berichterstattung immer nach dem Mord oder mit dem Mord an Mary Jane Kelly auf.
Ja, das hat ja auch ein bisschen was zu tun mit diesem, ja, dieser Einteilung in die sogenannten Canonical Five, ne? Man hört ja auch wenig über die Frauen, die schon vor diesen 5 Morden Opfer wurden.
Aber wie wir das ja auch in unserer allerersten Opferfolge, so nenne ich es mal, gemacht haben und über Millwood, Wilson und Haynes gesprochen haben, möchten wir jetzt auch einmal hier vollständig bleiben und die letzten Opfer euch vorstellen. Aber natürlich sind die auch für uns wichtig, wenn wir halt, wie gesagt, immer über diese Mythologisierung dieses Jack the Rippers, dieses Phantoms sprechen wollen. Denn wir werden sehen, dass auch in der Berichterstattung über diese Morde, die heute kommen, immer wieder Jack the Ripper genannt wird.
Genau, denn für die Menschen der damaligen Zeit war ja nicht eindeutig klar, wie das Ganze weitergehen würde. Und so war natürlich die Angst und die Panik vor diesem, ja, unbekannten Mörder auch weiterhin im Londoner East End oder in ganz London spürbar.
Ja. Aber bevor wir jetzt zu dem ersten Opfer kommen, was ist die Whitechapel Mordakte? Wir haben schon erzählt, das ist eine Sammlung von Polizeiakten über Ermittlungsergebnisse. Es sind ungelöste Mordfälle an Frauen vom 3. April 1888 bis zum 13. Februar 1891 darin enthalten. Und man muss sich das als so viele, viele Mappen vorstellen. Da sind handschriftliche Polizeiberichte drin, Zeugenaussagen, Zeitungsartikel, Briefe, Dokumentationen aus den Inquests. Alles Mögliche, also von gebundenen Akten bis zu losen Blättern. Und auch das haben wir schon häufig erwähnt, diese sehr umfangreichen Akten sind leider nicht mehr ganz vollständig. Das ist zum einen viel durch den Blitz, also durch die deutschen Bombenangriffe auf London, zerstört worden, aber halt auch, viele Sachen haben auch Füße bekommen durch Trophäensammler, die einfach sich daran bedient haben. Wer da Interesse dran hat, vieles davon, was noch erhalten ist, ist digitalisiert worden. Beziehungsweise die Originale lagern im National Archive in Kew in London und teilweise auch noch in Archiven der Metropolitan Police. Aber vieles davon ist halt, wie gesagt, digitalisiert und kann halt online übers National Archive abgerufen werden. Und das sind auch wirklich spannende Quellen, wenn man die sich mal ansehen möchte.
Wir verlinken euch das natürlich auch alles unter den Folgen in unseren Quellen.
Genau. So, kommen wir aber zu unserem, ja, leider weiteren Opfer. Zum Glück ist dies die letzte Folge oder letzte Episode in unserer Miniserie, wo wir über Opfer berichten müssen. Dafür kommen leider ein paar mehr als nur eine. Aber fangen wir mit Rose Milet an. Rose Milet, über sie wissen wir leider auch in diesem Fall wieder nicht allzu viel, außer dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes knapp 1,60 Meter groß war, braune Augen hatte und kurz geschnittenes, leicht krauses Haar. Sie wurde am 8. Dezember 1859 als drittes Kind von Henry und Margaret Milet geboren. Und ihr eigentlicher Name ist Catherine Milet. Rose ist ein Spitzname, den sie irgendwann in ihrer Jugend bekommen hatte und auch behielt. Mhm. Ab 1880 lebte sie mit Thomas Davis zusammen, den sie vielleicht auch heiratete. Das ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist aber sicher, dass sie am 12. September 1880 gemeinsam eine Tochter Florence bekam, die auch Florrie oder Flossie genannt wurde. Eventuell, das ist aber nicht ganz bestätigt, haben sie auch einen Sohn Henry bekommen. Zumindest wenn man in dem alten Zensus von der damaligen Zeit nachguckt, könnte man vielleicht auch das herauslesen, dass sie einen Sohn haben, das ist aber nicht eindeutig.
Ja, es wäre ja auch möglich, dass das Kind vielleicht dann im jungen Alter schon verstorben ist. Das ist ja leider sehr oft passiert in der damaligen Zeit.
Genau. Die Beziehung oder vielleicht auch die Ehe, wie gesagt, das wissen wir nicht genau, ging irgendwann zu Bruch zwischen 1880 und 1888. Die gemeinsame Tochter kam auf eine Schule in Sutton, das ist südlich von London. Und über Rose' Aufenthalt nach der Trennung wissen wir leider nicht so viel, außer dass sie irgendwann nach London kam.
Genau, sie lebt dann in verschiedenen Lodging Houses, in Poplar, Limehouse, Spitalfields und Whitechapel. Und sie ist tatsächlich überall unter unterschiedlichen Namen bekannt. So nennt man sie in Spitalfields und Whitechapel Drunken Lizzie, Milet oder Millet oder Mellet oder Davis. In Poplar kennt man sie als Fair Alice Downey. Und auch Rose führt früher oder später das Leben einer Unglücklichen im East End, lebt von der Hand in den Mund und hat sich wohl auch prostituiert. Am 19. Dezember 1888 ist sie auf jeden Fall in Poplar unterwegs, wo sie gegen 19.55 Uhr von einem Zeugen, Charles Ptolemy, einem Nachtpfleger im Krankenhaus, in der Poplar High Street in der Nähe des Eingangs zum Clark's Yard gesehen wird.
Wir sind jetzt 40 Tage nach dem Mord an Mary Jane Kelly. Die Angst vor dem Ripper ist immer noch da. Und dieser Clark's Yard, das ist ein Hof. Und zu diesem Hof führt ein recht schmaler, überdachter Durchgang zwischen zwei Häusern in der High Street. Und den Namen hat dieser Hof von einem George Clark, der dort früher verschiedenste Dinge gelagert hat. Im Jahr 1888 befanden sich dort auch einige Werkstätten und Ställe. Und das führte auch dazu, dass bis kurz vor Mitternacht dort guter Betrieb herrschte. Der Zugang zu diesem Hof war einst mit Toren verschlossen worden, aber diese waren im Jahr 1888 nicht mehr vorhanden. Das heißt, der freie Zugang, als aber auch das Fehlen von jeglicher Beleuchtung in diesem Hof, machten den zu einem ganz beliebten Treffpunkt für Prostituierte und ihre Freier.
Und an diesem Ort oder in der Nähe dieses Clark Yards wird Rose an diesem Abend gesehen, wie sie sich mit zwei Männern unterhält, die Ptolemy als Seemänner beschreibt. Und einer dieser beiden Männer, der war etwas größer als der andere und sei mal auf und ab gegangen während dieses Gesprächs, während der etwas kleinere Mann leise auf Rose eingeredet habe. Sie habe dann ein paar Mal, also so dreimal ungefähr Nein zu ihm gesagt. Leider ist nicht überliefert, in was für einem Tonfall. Also war es eher spielerisch oder war es ein sehr ernstes, zurückweisendes Nein, das kann man nicht sagen. Aber auf jeden Fall redet der kleinere Mann weiter auf Rose ein, in gedämpftem Ton, sodass Ptolemy nicht verstehen kann, was gesagt wird.
Ptolemy hat aber schon gesagt, dass dieses No, 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 was er von Milet gehört hat, dazu überhaupt erst führte, dass er auf die kleine Gruppe aufmerksam wurde.
Ja, aber auch, weil die Situation insgesamt so ein bisschen zwielichtig auf ihn wirkte. Also das wirkte alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig, auch wie die sich verhielten da, die Männer. Vielleicht ist noch wichtig, einmal anzumerken, dass Rose auf Ptolemy vollkommen nüchtern gewirkt habe. Also das betont er nochmal.
Es ist mittlerweile Donnerstag, der 20. Dezember. Und irgendwann zwischen 1.45 Uhr und 2.30 Uhr morgens sieht Alice Graves Rose mit zwei Männern vor dem Pub The George in der Commercial Road stehen. Wir wissen leider nicht, ob es wieder die zwei gleichen Männer sind, die auch der Zeuge Ptolemy gesehen hat. Auf jeden Fall hat Rose auf Graves einen äußerst betrunkenen Eindruck gemacht. Dann wissen wir leider nicht, was weiter passiert in der Zeit bis 4.15 Uhr, also gute zwei Stunden. Zu diesem Zeitpunkt kommt der Police Sergeant Robert Golding, vermutlich mit einem weiteren Police Constable, da sind die Quellen nicht so ganz eindeutig, in den Clark's Yard, um dort nach dem Rechten zu sehen. Golding bemerkt den Körper einer Frau, der auf dem Boden liegt und geht davon aus, dass die Frau wahrscheinlich äußerst betrunken sei, sich gegen die Mauer gelehnt habe und dann eingeschlafen sei und auf den Boden gerutscht sei.
Ja, dafür spricht auch ein bisschen die Lage der Toten. Die liegt nämlich ein bisschen auf der linken Seite. Ein Bein ist angewinkelt und das andere ausgestreckt, so als wäre sie so an der Wand hinuntergesunken und dann eben nach unten gerutscht. Das kann man sich schon vorstellen, wie die darauf kamen. Es erinnert aber auch an den Mord an Catherine Eddowes, die in einer ganz ähnlichen Lage da im Mitre Square lag.
Ja, mit dem Unterschied, dass hier die Kleidung völlig in Ordnung ist bei Rose Milet. Eddowes war ja, wie viele Opfer vorher auch, war die Kleidung derangiert und der Körper ja nahezu inszeniert. Hier war die Kleidung völlig in Ordnung, wie es halt auch bei einer Schlafenden der Fall gewesen wäre. Die beiden stellen aber fest, dass sowohl ein bisschen Blut aus den Nasenlöchern von Rose Mylett tritt, aber auch, dass sie nicht mehr atmet. Der Sergeant Golding lässt den PC am Tatort zurück und eilt los, um einen Arzt zu holen und sucht den Divisionsarzt der J-Division auf, Dr. Matthew Brownfield. Der ist allerdings nicht verfügbar und so kehrt Golding mit dessen Assistenten Dr. George James Harris zum Tatort zurück. Harris untersucht wieder oberflächlich die Tote bzw. erklärt die Frau für tot und sie wird letztlich mit einem Karren in die Leichenhalle abtransportiert. Danach erst wird der Clarks Yard gründlich durchsucht. Doch eine Sache für die Polizisten auffällig, es gibt nämlich keinerlei Spuren oder Anzeichen eines Kampfes.
Hatte sie nicht auch noch Geld dabei?
Ja, sie hatte einen Schilling und eine kleine leere Flasche noch bei sich.
Mhm. Also es spricht ja auch gegen einen Raub, genau. Zum Beispiel.
Erst gegen 9.30 Uhr haben wir weitere Aufzeichnungen. Und zwar wird sie da erstmals von dem Leiter der Leichenhalle, einem Curtin T. Chivers, untersucht und dieser findet erstmals um ihren Hals herum, wenige Millimeter tief, einen Abdruck und seitlich an beiden Seiten des Halses vertikale Kratzer.
Mhm.
Das erwähnt er auch gegenüber Dr. Harris, der dieses im Clarks Yard nicht bemerkt habe und Harris sagt, er werde sich das bei der Obduktion nochmal genauer anschauen. Die findet dann auch am 21. Dezember unter Anwesenheit seines Chefs Dr. Brownfield statt und der Abdruck am Hals, das ist kein Schnitt, sondern wirklich ein Abdruck, der vermutlich von einer Kordel oder einer Schnur zugefügt wurde. Und die Kratzer, die an beiden Seiten des Halses gefunden wurden, die sind wahrscheinlich von Rose Mylett selbst, die versucht hat, sich diese Kordel vom Hals abzuhalten. Denn diese Schnur scheint eindeutig dafür benutzt worden zu sein, sie zu strangulieren.
Sie rekonstruieren das dann so, dass der Mann ja so links hinter ihr gestanden habe, mit beiden Händen diese Kordel fest um ihren Hals gezogen und dann so die Hände überkreuzt habe, dass es eben hinten am Hals auch ein Stück weit keine Spur von der Kordel zu sehen gibt.
Genau. Laut Dr. Brownfield kann der Tod nicht länger als 45 Minuten vor Auffinden der Leiche geschehen sein. Das wäre jetzt ungefähr 3.15 Uhr bis 3.30 Uhr. Auch weil der Körper noch warm war.
Und weil sie einen vollen Magen hatte. Und zwar befanden sich darin noch Fleisch und Kartoffeln. Das bedeutet, sie hatte also wirklich kürzlich gegessen. Was ja auch ganz interessant war, denn niemand hat irgendwie berichtet, dass er ihr Essen verkauft habe oder irgendwas in der Art.
Was aber dann an der Obduktion auffiel, ist, dass die Ärzte auch keine Spuren von Alkohol gefunden haben. Wir wissen ja, die Zeugin Alice Graves hat gesehen, wie Rose Mylett äußerst betrunken gewesen sei. Und das widerspricht aber den Berichten der Ärzte. Also zum einen keine Spuren vom Alkohol im Magen, insbesondere kein Geruch, denn so hat man es damals festgestellt. Man hat einfach an dem Mageninhalt gerochen. Und der Zustand der Organe war laut Aussage der Ärzte erstaunlich gut. Also das heißt, von keiner Frau, die viel getrunken hat. Und auch das widerspricht so ein bisschen dem, was Zeugen über Rose Mylett berichtet haben, insbesondere auch, weil sie als Drunken Lissy bekannt war.
Ja, genau, also das ist zumindest interessant.
Ja, aber was äußerst interessant ist, ist, dass diese Erkenntnisse, die die Doktoren bei ihrer Obduktion gemacht haben, nicht der Polizei mitgeteilt wurden. Die Polizei war immer noch an dem Stand, als die Leiche wegtransportiert wurde vom Tatort und da ging man von einer natürlichen Todesursache aus, denn man hatte keinerlei Verletzung an der Leiche festgestellt.
Und dann geht das so Ganze so ein bisschen hin und her.
Das hin und her war, die einen Polizisten, insbesondere Anderson, als leitender Ermittler sagte, das ist kein Mord gewesen, wir haben hier keine zerrissene Kleidung, wir haben keine Spuren vom Kampf am Tatort und wir müssen hier von einem völlig natürlichen Todesfall ausgehen. Das wurde so ein bisschen begründet, dieser Abdruck einer Schnur am Hals wurde von manchen Polizisten oder auch von manchen Ärzten interpretiert als die betrunkene Rose Mylett ist an dieser Mauer runtergerutscht und an ihrem steifen Kragen habe sie sich selber zu Tode stranguliert.
Ja, man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass natürlich diese Schnur nicht am Tatort gefunden wurde, ne?
Genau, das kam noch hinzu. Und es wurde ein weiterer Arzt von Scotland Yard angefordert, das war der berühmte Dr. Bond. Berühmt, weil den hatten wir gerade schon in der letzten Folge. Der war ja auch derjenige, der nach dem, also der Mary Jane Kelly selbst obduziert hatte, auch am Tatort war und der aber vor allem dieses erste Profiling versucht hat. Und der hat sich die Leiche angesehen und Kurioserweise war dieser Abdruck am Hals nicht mehr zu sehen.
Ja, das war aber auch so ein paar Tage später, ne? 3 Tage später, meine ich, oder?
Ja, das war 3 Tage später am Heiligen Abend. Hm. Und er stimmte auch damit ein, dass da wohl eine Strangulation vorläge, aber halt kein Mord. Also auch, dass sich das Opfer quasi selber an ihrer Kleidung durch ihren betrunkenen Zustand stranguliert habe, obwohl dagegen spräche, dass ja eigentlich kein Alkohol im Magen gefunden wurde. Also ein bisschen merkwürdig das Ganze, aber die Polizei beharrte darauf. Und so begann dann halt auch, während das noch so hin und her ging und bevor noch Dr. Bond am Heiligen Abend die Obduktion durchführte, begann aber auch am 21. Dezember schon das Inquest, wieder unter Leitung von unserem geliebten Win Baxter, der aber diese natürliche Todesursache, die ihm da präsentiert würde, für völligen O-Ton Unsinn hielt und dass das definitiv nach einem Mord aussehe und dass er jetzt erstmal dieses Inquest vertage, bis weitere Ermittlungen durchgeführt wurde. Und daraus kam dann halt auch diese Anforderung von Dr. Bond von Scotland Yard, die ich gerade erzählt hatte. Dr. Bond bestätigte seine Feststellung noch dadurch, dass auch so andere Dinge wie eine herausgestreckte Zunge oder geballte Fäuste, also alles Anzeichen, die man kenne bei einer Strangulation, dass diese da nicht vorlegen. Dass er auch nicht behauptet, dass dieser Kragen sie jetzt unbedingt stranguliert hätte, aber dass dieser Abdruck von dem Kragen herstamme, der da wohl gewesen sei und dass es aber hier ein natürlicher Tod ist.
Mhm.
Und wie gesagt, Win Baxter, der wollte von diesem ganzen Unsinn nichts hören und als er dann am Ende des Inquests eine Zusammenfassung, oder besser, ich lese mal die Zusammenfassung vor, die Win Baxter am Ende des Inquests seiner Jury vorgetragen hat.
Ja, das machen wir.
Und zwar sagte er, nachdem Dr. Brownfield und sein Assistent, alles vorschriftsmäßig qualifizierte Männer, zu dem Schluss gekommen waren, dass es sich um einen Fall von vorsätzlichem Mord durch Strangulation handelte, hatte jemand den Verdacht, dass die Beweislage nicht zufriedenstellend sei. Auf jeden Fall haben sie gehört, dass ein Arzt nach dem anderen die Leiche ohne mein Wissen und meine Zustimmung als Vorsitzender Coroner begutachtet hat. Ich wollte das nicht zu einer persönlichen Angelegenheit machen, aber eine solche Behandlung habe ich zuvor noch nicht erlebt. Von den 5 Ärzten, die die Leiche sahen, war Dr. Bond der Einzige, der der Meinung war, dass es sich nicht um einen Mord handelte. Dr. Bond hat die Leiche erst 5 Tage nach ihrem Tod gesehen und war daher im Nachteil. Dr. Bond erklärte, dass er bei einem Fall von Erwürgen erwartet hätte, dass die Haut verletzt sei. Wenn man sich allerdings die Aufzeichnung der indischen Ärzte über die Morde der Thugs ansieht, ist eindeutig nachgewiesen, dass es keinerlei Spuren geben muss. Andere angesehene Autoritäten stimmen dieser Ansicht zu.
Also ein Baxter vom Feinsten, wenn ich das mal kurz sagen darf. Genau das ist das, was ihn so besonders macht. Also er nimmt kein Blatt vor den Mund, mit anderen Worten, und ist auch schnell ein bisschen beleidigt.
Ja, und er erwähnt nochmal die Morde der Thugs. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Im Englischen sagt man ja mittlerweile zu so Schlägertypen Thugs. Das ist eigentlich, ist das eine alte Mörderbruderschaft im vorkolonialen Indien gewesen, die Thugs oder Thuggies, und das geht bis ins Mittelalter zurück und das waren eine Mordbruderschaft, wie die Assassinen so ein bisschen. Angeblich gehen über 2 Millionen Morde auf die zurück und was jetzt aber das eigentlich Interessante daran ist, die bevorzugte Mordwaffe dieser Bruderschaft waren seidene Tücher, die sie zusammenrollten und dem Opfer um den Hals legten, um sie dann schnell und lautlos zu erwürgen. Und das war noch relativ aktuell im Jahre 1889, denn gut 20, 25 Jahre zuvor hatten die britischen Kolonialmächte diese Bruderschaft erst zerschlagen. Deswegen findet man in der viktorianischen Literatur immer mal wieder Hinweise darauf, wie gerade wenn man so ein bisschen Krimis liest, also ich glaube auch bei Conan Doyle oder so werden die mal erwähnt.
Genau, eine ganz spannende Geschichte ja auch und etwas, was, wie ich finde, gar nicht so fürchterlich bekannt ist. Also ich muss jetzt zugeben, ich hatte davon auch noch nie gehört. Vor der Beschäftigung damit jetzt. Genau, und so entscheidet die Jury dann nach diesem Inquest wiederum auf den bekannten Mord durch eine oder mehrere unbekannte Personen. Also leider auch wieder ein unbefriedigendes Ende des Ganzen. Die Polizei denkt allerdings immer noch nicht, dass es sich dabei um einen Mord gehandelt haben wird. Also die Meinung hat sich tatsächlich niemals geändert. Also es wird sicher Einzelne vielleicht gegeben haben, aber so.
Na, sagen wir so, die sind stinksauer auf Baxter. Genau. Denn aus Sicht der Polizei hat er eindeutige Berichte und Erkenntnisse, die die Polizei gesammelt hat, nicht in seinem Inquest berücksichtigt.
Ja, und was ja noch viel schlimmer ist, ist, dass das Ganze ja auch nicht unbekannt bleibt, ne? Und die Presse das natürlich auch aufschnappt und diese, ja, Ungereimtheiten, dieses Uneinssein in der Polizei und mit Wynne Baxter und was da alles so vor sich geht, das wird natürlich auch diskutiert und auch so ein bisschen verspottet und verlacht. Also das kommt jetzt den Beteiligten nicht unbedingt gut zu stehen. Und die haben ja eh noch so einen schwierigen Stand wegen der unaufgeklärten Taten des Whitechapel Murderers, also Jack the Ripper. Und das Ganze schürt das natürlich noch weiter und auch diese Angst und diese, ja, diese Unfähigkeit, die man der Polizei unterstellt, das kann man herrlich diskutieren an diesem Tod.
Ja, wobei man aber sagen muss, wenn man sich den Großteil der Presse ansieht, also wie gesagt, 40 Tage nach dem wirklich entsetzlichen Mord an Mary Jane Kelly, stellte eigentlich der Großteil der Presse keine Verbindung zum Ripper her. Also sie wussten, dass das zu einer Panik und zu einer neuen Unruhe führen würde und machten da so ein bisschen bewusst den Deckel drauf.
Ja, aber dennoch wurde die Polizei ja besprochen oder das Vorgehen der Polizei oder diese Uneinigkeit, die da herrschte.
Ja, die war immer Thema, genau. Das war immer das Grundrauschen während der ganzen Ermittlungen.
Ja, genau. Und das spielte da natürlich auch wunderbar mit rein.
Und der Star fand wieder neues Öl in diesem Mord, was er ins Feuer gießen konnte, denn für ihn war damit Jack the Ripper halt wieder da. Das hat er ganz klar proklamiert und er versuchte es auch zu begründen. Also hier versuchte er wieder die Lautlosigkeit, das Phantomhafte des Mörders herauszustellen. Aber er brachte, also die Journalisten des Stars, brachten auch neue Theorien. Und zwar hatte der Polizeiarzt Dr. George Baxter Phillips am Körper von einst Annie Chapman auch Hinweise auf eine mögliche Strangulation gefunden. Das wurde wieder ein bisschen abgetan. Wir haben das auch, glaube ich, gar nicht groß berichtet. Aber das reichte jetzt auch, dass der Star wieder sagte, vielleicht ist es ja so, dass alle Opfer stranguliert wurden auf diese Art und Weise wie Rose Mylett. Und dass, als der Mörder dann halt auch ein bisschen mehr Zeit hatte, er dann sein Messer gezogen hatte und mit diesem mindestens doppelten Kehlenschnitt diese Strangulationsmerkmale vertuscht hat.
Ja, genau. Es erinnert ja auch ein bisschen an die Tat gegen Elizabeth Stride. Ne, die war ja auch an ihrem Halstuch gepackt worden oder zumindest war es so rekonstruiert worden. Also das würde ja schon passen. Aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir, naja, sowieso nicht überzeugt sind, dass Elizabeth Stride auch dem gleichen Täter zum Opfer fiel.
Ja, und natürlich müssen Sie das ja auch belegen mit Quellen. Der Star hatte auch Dr. George Baxter Phillips angefragt. Der wollte dieser Zeitung allerdings keine Aussage geben und daher hatten sie die Aussage von einer anderen Quelle. Und ich zitiere hier mal, was es da schrieb. Und zwar sei der Mörder von Popler und der Mörder von Whitechapel ein und dieselbe Person und die Methode der vorläufigen Strangulation wurde sicherlich in der Hanbury Street angewandt und wurde möglicherweise auch in den anderen Fällen verwendet. Also das, was ich gerade sagte, aber hier begründen sie es auch noch als Aussage von Dr. Phillips, obwohl dieser dem Star nie ein Interview gegeben hat. Ja, also war Rose Mylett ein Opfer des Rippers? Also vermutlich nicht. Der Modus operandi stimmte nicht. Der Täter hätte Zeit für Verstümmelung gehabt. Ne, das wissen wir ja vom Todeszeitpunkt bis Auffinden der Leiche. Auch der Ort war sicherlich dafür geeignet. Auf der anderen Seite, es passten wieder das Opfer, East End, unter freiem Himmel, etwas abgeschiedener Ort. Aber wie gesagt, die Inszenierung, die Verstümmelung, das alles fehlt. Viel wichtiger ist allerdings eher das, wo wir jetzt das Augenmerk drauf legen wollen, diese Panik, die das da wieder auslösen will. Ne? Also zum einen versuchen die einen in der Zeitung, diese Panik im Keim zu ersticken und auch die Widersprüche bei der Polizei jetzt vielleicht auch gar nicht so großartig zu thematisieren. Also hier kann man ja genug Bomben platzen lassen,
ja,
bei dem, was zwischen Inquest und Polizei passiert und nicht passiert. Aber das passiert nicht. Also der Schrecken sitzt noch tief in der Bevölkerung vor diesem Ripper.
Ja, ist ja auch klar. Ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her jetzt.
Genau. Aber lange her ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Opfer. Denn wir sind jetzt vom kurz vor Heiligabend, also Ende Dezember 1888, machen wir jetzt einen zeitlichen Sprung in den Juli 1889, denn das ist das nächste Opfer, was in der Whitechapel-Mordakte aufgeführt wird, Alice Mackenzie.
Genau, und über Alice wissen wir wirklich nur ganz, ganz wenig leider. Wir wissen, dass sie wohl 1849 in Peterborough in Cambridgeshire im Osten Englands geboren wird Und dass sie möglicherweise mal verheiratet gewesen ist und vielleicht auch einen Sohn hatte, der möglicherweise irgendwann nach Amerika gegangen war. Das zumindest erzählt ihr späterer Lebensgefährte. Man weiß es alles nicht so genau. Also da ist wirklich sehr, sehr wenig Information vorhanden über ihr Leben. Bevor sie ins East End geht, da lebt sie wohl auf jeden Fall ab 1874. Und kommt dann schließlich mit eben jenem Lebensgefährten zusammen, nämlich John McCormack oder Bryant. Das ist ein ehemaliger Soldat, der jetzt pensioniert ist, aber auch im Krimkrieg gedient hatte, der aus Irland stammt und jetzt bei einem Händler in der Hanbury Street tätig ist. Und mit diesem John McCormack lebt sie bis 1889 in einer mehr oder weniger festen Beziehung. Die beiden leben in verschiedenen Lodginghouses und er erzählt später auch, dass sie, bevor sie mit ihm zusammengekommen war, mit einem blinden Straßenmusikanten zusammengelebt habe. Und er, also McCormack, habe sie dann kennengelernt und sich ihrer quasi erbarmt, weil sie ja obdachlos gewesen sei, aber eine sehr fleißige Frau. Also sie habe sehr arbeitsam gewirkt. Sie habe ihm dann auch erzählt, dass sie keine Familie mehr habe. Habe aber sehr oft von ihrem Vater erzählt, der wohl in Liverpool Briefträger gewesen war. Jedenfalls leben die beiden, also Alice und John, 1889 in Mr. Tenpenny's Lodging House in der Gun Street in Spitalfields. Da waren sie im April 88 hingezogen. Alice verdient sich ihr Geld als Wäscherin und Haushaltshilfe bei jüdischen Familien in der Gegend. Und ging wohl auch ganz gerne mal aus, trank gerne Alkohol und rauchte unglaublich gerne Pfeife, was ihr auch den Spitznamen Clay Pipe Alice einbrachte. Also Tonpfeifen Alice. Und außerdem hatte Alice an einem Daumen nur noch einen halben Fingernagel, weil sie mal einen Unfall gehabt hatte. Das war wohl irgendwie im Zuge ihrer Arbeit passiert.
Und wird noch wichtig bei der Identifizierung der Leiche.
Leider ja.
Aber kommen wir zum Tathergang. Und zwar beginnen wir am Dienstag, den 16. Juli 1889, circa 16 Uhr. Alice' Lebensgefährte John McCormack kommt recht angetrunken von seiner Morgenschicht zurück und legt sich in sein Bett in dem Dosshaus. Vorher gibt er Alice allerdings noch einen Schilling und 8 Pence, damit sie die Miete bei der Aufseherin des Lodginghouses Mrs. Elizabeth Ryder bezahlen soll. Außerdem gibt ihr noch einen weiteren Schilling für andere Notwendigkeiten, die beiden brauchen. Alice verlässt mit dem Geld das Zimmer, aber wird die Miete nicht bezahlen.
Genau, sie geht wohl am Abend zu einem Konzert in der Royal Cambridge Music Hall und zwar mit einem blinden Jungen aus ihrem Dosshaus namens George Dixon oder Disken. Nachdem die beiden nun das Konzert genossen hatten, hört Dixon, wie Alice sich mit einem Mann unterhält und ihn bittet, sie auf einen Drink einzuladen. Und das tut der Fremde auch.
Gegen 20.30 Uhr bemerkt die Aufseherin des Dosshauses, Mrs. Ryder, wie Alice und Dixon zurück in die Gemeinschaftsunterkunft kommen. Alice streitet kurz darauf, mehr oder weniger betrunken, wie Mrs. Ryder sagt, mit ihrem Lebensgefährten John McCormack und verlässt daraufhin das Haus. Gegen 23 Uhr verlässt John McCormack sein Zimmer und trifft auf Mrs. Ryder, die ihm mitteilte, dass Alice immer noch nicht die Miete bezahlt habe. 40 Minuten später, gegen 23.40 Uhr, saß Margaret Franklin, eine Freundin von Alice mit 2 weiteren Frauen, auf Treppenstufen an der Flower in Dean Street und bemerkt, wie Alice schnellen Schrittes Richtung Whitechapel an ihr vorbeigeht. Margaret fragt sie noch, wie es ihr ginge, und Alice sagt in Eile, ganz gut, aber ich kann jetzt nicht anhalten.
Circa 35 Minuten später dann, so um 23:45 nachts, macht PC Joseph Allen von der H Division eine kleine Pause auf seiner Runde durch die Castle Alley, die von der Whitechapel High Street abgeht.
Diese Gasse ist ungefähr 180 Meter lang und an der engsten Stelle nur ungefähr 1 Meter breit. Und die Castle Alley verband die Wentworth Street mit der Whitechapel Road. Auf der einen Seite der Gasse befinden sich Lagerhäuser und das Whitechapel Washhouse. Auf der anderen Seite wird die Gasse von mehreren kleinen Gebäuden gesäumt. Diese Gasse war nicht nur ziemlich heruntergekommen und dreckig, sondern durch hohe Mauern und die Bebauung war sie halt auch fast vollständig von der Sonne und frischer Luftzirkulation abgeschirmt. Und das war auch die Folge, dass die Castle Alley im 19. Jahrhundert immer wieder in die Schlagzeilen kam aufgrund von ausbrechenden Cholera- oder Pockenepidemien.
Nichtsdestotrotz war das aber in den Städten zu der Zeit auch andernorts ein großes Problem. Also ich denke da zum Beispiel gerade an Edinburgh. Das war ja bekannt für solche lichtlosen, glücklosen Straßenzüge, wo es halt wirklich super dunkel war die ganze Zeit und eben auch dauernd Krankheiten ausbrachen.
Genau. Was die Castle Alley nun aber besonders macht, ist, dass aufgrund ihres schlechten Rufs und aber auch vergangener Kriminalität als aber auch der Angst vor weiteren Rippermorden die Metropolitan Police beschlossen hat, diese Gasse dauerhaft unter Beobachtung zu setzen. Und das geschah bis ungefähr Juni 1889, also wenige Wochen vor dem jetzigen Zeitpunkt, von dem wir gerade berichten.
Ja, und in dieser Nacht findet PC Allen die Castle Alley aber total ruhig vor, zumindest als er da seine Pause macht, so gegen 23:45. 5 Minuten später ungefähr kommt PC Walter Andrews ebenfalls durch die Castle Alley. Und der verweilt da etwa 3 Minuten und findet auch alles total ruhig vor. Dann gehen beide Polizisten weiter ihrer Wege. Kurz darauf, circa 1:55, geht eine Anwohnerin der Castle Alley, Sarah Smith, ins Bett und liest noch ein bisschen, ist also wach im Bett. Sie hat ein Fenster, das direkt auf die Castle Alley hinausgeht und auch die ganze Straße überblickt. Und sie hört nichts oder bemerkt nichts Ungewöhnliches.
Gegen 0:45 beginnt es jetzt in Whitechapel zu regnen. Der besagte PC Andrews trifft jetzt von seiner Streife von der Wandsworth Street in die Castle Alley auf seinen Vorgesetzten Sergeant Edward Batham, der in dieser Nacht die Streifgänge seiner Constables überprüfte. Auch das haben wir schon mal berichtet, dass das Usus war bei der Polizei. Die beiden tauschen sich kurz aus und dann setzt Andrews seinen Weg in die Castle Alley fort. Als er eine Laterne erreicht, unter der kurz zuvor PC Allen auch sein Mitternachtssnack einnahm, bemerkt er eine Person. Auch er denkt sich zunächst nichts dabei, er hat häufig dort Betrunkene schlafen gesehen und aufwecken müssen. Aber als Andrews auch diese Frau wecken möchte, blickt er im Schein seiner Laterne in 2 starre Augen, die ihn anblicken, und eine aufgeschnittene Kehle. Die Frau liegt auf ihrer linken Seite, ihre Röcke waren hochgeschoben und ihr Unterleib entblößt, und unter ihrem Kopf auf den Pflasterstein hatte sich bereits eine Blutlache gebildet. Als Andrews den Körper berührt, bemerkt er, dass dieser noch warm ist. Was wir nun schlussfolgern können, ist, dass der Mord ungefähr zwischen 0:20 und 0:45 geschehen sein muss. Denn um 0:20 oder kurz nach 0:20 kam PC Andrews das erste Mal in die Gasse und hatte nichts bemerkt. Und gegen 0:45 begann es zu regnen. Der Boden unter der Leiche ist allerdings noch trocken gewesen. Der Polizist alarmiert nun mit seiner Polizeipfeife die Umgebung. Und als erstes kommt Sergeant Batham, den er kurz zuvor traf, in die Gasse geeilt. Batham verlässt den Tatort kurz darauf wieder, als er gesehen hat, was passiert ist, um Verstärkung zu holen. Und fast gleichzeitig bemerkt PC Andrews Schritte hinter sich. Denn von der anderen Seite der Gasse tritt nun Isaac Lewis Jacob ein. Das ist ein Schuhmacher und der ist auf dem Weg zu John McCarthys Geschäft in der Dorset Street, von dem haben wir in der letzten Folge schon mal berichtet. Jacob will sich da noch was zu essen kaufen. Andrews bittet ihn zu bleiben, weil er ja möglicher Zeuge sein könnte. Kurz darauf kehrt Sergeant Batham mit einigen weiteren Polizisten zurück, darunter auch wieder der gerade schon genannte PC Allen von der H Division, den er dann auch anweist, den Divisionsarzt Dr. George Baxter Phillips zu holen. Um kurz nach 1 Uhr erreicht der leitende Inspektor Edmund Reed den Tatort und kurz darauf Dr. Phillips. Auch hier geht Edmund Reed wieder vor, wie in allen anderen Fällen. Das heißt, er entsendet in alle Richtungen seine Polizisten, die nach verdächtigen Personen Ausschau halten, in den Gemeinschaftsunterkünften Befragungen durchführen oder halt auch umgehende oder umstehende Häuser durchsuchen.
In dem Zuge wird ja auch die Nachbarin dann befragt und erzählt, dass sie eben nichts bemerkt hatte, kurz bevor das geschehen sein muss.
Genau. Die Leiche wird relativ schnell in die Leichenhalle des Whitechapel Workhouses fortgeschafft. Und in der Castle Alley wird, nachdem diese durchsucht oder untersucht wurde, auch das Blut entfernt. Und wenn da noch mögliche Spuren gewesen wären, diese auch damit beseitigt.
Ja, und unterdessen ist die Tote leider immer noch nicht identifiziert. Und so wird eine Beschreibung der Frau in den Zeitungen des Tages veröffentlicht. Und eine solche Anzeige, die sieht auch John McCormick, also der Lebensgefährte von Alice McKenzie, und meldet sich daraufhin bei der Polizei und identifiziert seine Lebensgefährtin. Vor allem auch anhand des fehlenden Fingernagels, der auch in der Zeitungsanzeige beschrieben worden war.
Ja, der Mord sorgt wieder für große Aufmerksamkeit. Noch in der gleichen Nacht strömen von überall Menschen in die Castle Alley und bereits am Morgen ist diese Gasse völlig übervölkert. Auch vor der Leichenhalle bilden sich große Menschentrauben, die mal einen Blick auf die Leiche werfen möchten. Die Autopsie wird von Dr. Bond, also dem leitenden Arzt von Scotland Yard, durchgeführt, in Anwesenheit von Dr. Phillips, dem Divisionsarzt der H Division in Whitechapel. Und als Todesursache wird ein 10 cm langer Schnitt durch die Halsschlagader festgestellt. Der Schnitt verlief von der Rückseite des Halses bis zur Vorderseite etwa 10 cm unterhalb des Kinns. Alle Muskeln wurden dabei vollständig durchtrennt. Und ein zweiter Schnitt befindet sich fast unmittelbar unter dem ersten. Das ist allerdings nicht die einzige Verletzung, die Alice hat. Ich lese sie mal kurz aus dem Bericht von Dr. Bond vor. Auf der rechten Seite des Bauches befand sich eine gezackte Wunde, die aus mehreren Schnitten bestand, sich von der Brust bis unterhalb des Nabels erstreckte und die Haut und das Unterhautfettgewebe durchtrennte. Am unteren Ende dieser Wunde befanden sich 7 oder 8 oberflächliche Kratzer von etwa 5 cm Länge und am Venushügel befand sich ein kleiner Schnitt von ungefähr 0,3 cm Tiefe und 10 cm Länge. Ich glaube, dass der Mörder mit der linken Hand die Kleider hochgeschoben und mit der rechten Hand die Wunden, die ich am Bauch gesehen habe, zugefügt haben muss. Dr. Phillips, der der Obduktion beiwohnte, war auch der Meinung, dass derartige Verletzungen wieder ein gewisses Maß an anatomischen Kenntnissen voraussetzte. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, die Wunden stimmen schon mit Ripper-Morden überein. Also mit Morden, die wir eindeutig Jack the Ripper zuordnen. Das heißt, wir haben die Halsschlagader durchtrennt. Allerdings ist der Schnitt nicht so tief. Wir haben Verstümmelung am Unterleib. Aber auch hier sind diese mehr oberflächlich und nicht ganz so tief. Zumindest nicht so tief, dass die Bauchhöhle oder die Muskulatur geöffnet wurde, wie das bei früheren Opfern der Fall war. So hatten wir am Ende zwei Meinungen. Also Dr. Phillips, der die Leichen von Chapman, Stride und Eddowes selber gesehen hatte, war nicht der Meinung, dass es sich hier um einen Mord des Rippers handelte und schlussfolgerte dies aus seinen Erkenntnissen aus den Verletzungen, die er da sah. Dr. Bond von Scotland Yard, der Mary Jane Kelly untersucht hatte und ja auch dieses erste Profiling erstellt hatte, war davon überzeugt, dass der Ripper zurück sei. Und dies schlussfolgerte er aus dem Modus operandi, aber auch der möglichen Psychologie des Täters, die ihn zu solchen Taten hier trieben. Der Chief Commissioner James Monroe, der die ganzen Ermittlungen leitete und auch gegen 3 Uhr den Tatort besucht hatte, berichtete an den Innenminister noch in der Nacht: Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass die Polizei alles tun wird, um den Mörder zu finden, von dem ich glaube, dass er mit dem berüchtigten Jack the Ripper vom letzten Jahr identisch ist. Und dieser Einschätzung ließ Monroe auch direkt Taten folgen. So setzte er für die Ermittlung 3 Sergeants und 39 Constables ein, viele davon in Zivil, und ließ die H Division in Whitechapel dauerhaft um 22 Männer verstärken.
Das hat natürlich auch eine Wirkung gehabt, ne, auf die Menschen im East End. Also der letzte Mord an Mary Jane Kelly, der war schon über ein halbes Jahr her. Und jetzt wird dann diese Polizeipräsenz so erhöht. Also das ist ja schon was, das man auch merkt und das eben auch wieder für Unruhe sorgt. Und wahrscheinlich auf der anderen Seite aber auch für gut befunden wird, ne, aus Schutzsicht jetzt.
Ja, wenn man sich die Zeitungsartikel aus der Zeit unmittelbar nach dem Mord anschaut, Ende Juli, wird auch in den gemäßigten Zeitungen darüber berichtet, dass der Ripper zurück ist. Also, wo wir gerade beim letzten Mord bei Rose Mylett noch gesagt haben, die versuchen schon so ein bisschen den Deckel drauf zu halten, dass da keine Panik ausbricht, sehen wir jetzt, dass dieser Deckel wieder ein bisschen verrutscht ist. Also, jetzt wird wieder mehr darüber gesprochen, dass die Mordserie fortgesetzt
wird. Ja, das ist ja tatsächlich auch nachvollziehbar, wie ich finde, wenn man sich die Verletzungen anschaut, ne, und die Umstände des Auffindens der Leiche von Alice McKenzie, dann ist es ja schon doch deutlich den vorherigen Taten ähnlicher. Oder zumindest könnte man vermuten, dass jemand sich da vielleicht was abgeschaut hat, ne? Vielleicht ein Trittbrettfahrer.
Ja, und um es jetzt hier an der Stelle schon mal vorwegzunehmen, heute ist eigentlich der allgemeine Konsens, dass Alice McKenzie mit großer Wahrscheinlichkeit kein Opfer von Jack the Ripper war. Darüber kann man streiten. Es gibt immer Pro- und Kontra-Argumente. Man muss sicherlich sagen, in der Literatur, die sich stark mit dem Ripper beschäftigt, wird sowohl eine Alice McKenzie, aber auch eine Rose Mylett oder auch die Frauen, über die wir gleich noch sprechen, finden immer weniger Beachtung. Nichtsdestotrotz sind sie Opfer eines schrecklichen Mörders geworden.
Ja, genau. Und am Ende ist es vielleicht gar nicht das Wichtigste, ob es jetzt derselbe Täter war. Auf jeden Fall war es dasselbe Phantom. Na, also diese beinahe mythische Gestalt, über die wir hier ja reden, das wurde auch weiter befeuert durch diese Opfer.
Jetzt müssen wir noch über zwei weitere Morde sprechen. Wir haben immer oft gesagt, zu dem Opfer haben wir jetzt keine große Biografie und wissen nicht viel. Beim nächsten Opfer wissen wir gar nichts. Denn das Opfer ist nie identifiziert worden. Mm. Aber fangen wir am Anfang an. Wir befinden uns jetzt Anfang September 1889, also jetzt wenige Wochen nach dem Auffinden von Alice McKenzie. Und der Ort ist die Pynchon Street in Whitechapel. Auch das ist keine sonderlich gute Gegend. Und die Pynchon Street wird dominiert auf einer Seite von Eisenbahnbögen. Das sind so bogenförmige Unterführungen einer Eisenbahntrasse der East London Railway. Und das Bezirksbauamt, also was da so für die Baustellen vor Ort zuständig ist, benutzt diese Bögen eigentlich, um da Steine oder ähnliche Baumaterialien zu lagern. Da achten die drauf, dass da keiner hingeht. Das ist privates Gelände dieses Amtes. Und diese Eisenbahnbögen sind eigentlich meist mit ja, sogenannten Hoardings, also Bretterwänden, könnte man es übersetzen, versperrt. Aber die sind in vielen Fällen geöffnet worden oder vielleicht sogar niedergerissen worden. Denn das sind immer attraktive Schlafplätze für die armen Menschen im East End. Am 9. September um 22 Uhr tritt der Police Constable William Pennett seinen Dienst an. Pennett ist noch ganz frisch in seinem Job. Der hat noch nicht so viel Streifendienstroutine. Und er hat jetzt die Route über die Pynchon Street. Und das ist eine relativ unbeliebte Streife. Das ist repetitiv, das heißt sehr monoton. Man kommt schnell immer an den gleichen Stellen vorbei. Aber in diesem Fall können wir PC Pennett dankbar sein, dass er noch neu und engagiert ist, denn er ist vermutlich dadurch auch etwas aufmerksamer, als es vielleicht einer der alten Hasen der Metropolitan Police gewesen wäre. Eine Stunde später, gegen 23 Uhr, ist der Schuhputzer Michael Keating in der Pynchon Street unterwegs. Der hat eigentlich eine feste Unterkunft, aber hat in dieser Nacht sein Schlafgeld vertrunken und sucht jetzt gerade einen Schlafplatz und wird sich unter einem dieser Bögen niederlegen und sofort fest einschlafen. Um 4.20 Uhr morgens sind zwei Seeleute, zwei Matrosen unterwegs. Einer von ihnen heißt Richard Hawke. Die Uhrzeit ist ziemlich genau festgehalten, weil er gegen 4.20 Uhr einen Polizisten nach der Uhrzeit fragt. Auch die beiden haben sich an dem Abend, wie man so schön sagt, die Batterie abgeklemmt, sind ziemlich betrunken und mittellos und auch sie legen sich in einem dieser Bögen zum Schlafen nieder. Um 5 Uhr ist PC Pennett immer noch auf seiner Route und weckt gerade Jeremiah Hurley. Das ist dieses berühmte Knocking-off, das heißt, auch Streifenpolizisten konnte man ansprechen und sagen, nächste Woche wäre es gut, wenn du mich auf deiner Route immer morgens um 5 Uhr weckst. Dann hat das der Polizist gemacht und das war jetzt auch bei diesem Jeremy Hurley der Fall.
Ja, eigentlich ein ganz cleveres System, ne?
Absolut.
Also wenn man keinen Wecker hat.
Ja, es gab noch keine Wecker in dem Sinne.
Eben.
Und da waren entweder diejenigen, die das professionell gemacht haben und nichts anderes gemacht haben, außer Menschen morgens zu wecken unterwegs, oder aber die Kirchturmuhr in der Hoffnung, dass man sie hört, oder die Polizisten auf Streife, die das auch übernommen haben.
Ja.
Genau, danach setzt der PC seine Patrouille fort. Und kommt auch an diesen Eisenbahnbögen in der Pynchon Street vorbei, vor allem am letzten, am östlichsten Ende, in der Nähe der Backchurch Lane, sieht er in einen Bogen. Der Bretterzaun ist auch da niedergerissen. Er kann in diesen Bogen schauen, weil gut 3 Meter entfernt eine Laterne leuchtet und ein bisschen Licht in den Bogen fällt, aber auch die Sonne gerade so langsam aufgeht. 5:20 war der Sonnenaufgang und es gab ausreichend Licht, dass er sehen konnte, dass in diesem Bogen nichts Außergewöhnliches lag oder jemand lag. Auch sah er niemanden auf der Straße, der irgendwie eine Form von Bündel oder Handkarren bei sich führte, was auch nochmal wichtig wird. 25 Minuten später ist er wieder an der gleichen Stelle auf seiner Route und schaut erneut in diesen Bogen. Und jetzt fällt ihm allerdings was auf, was zuvor da nicht lag, eine Art Bündel. Und als er sich diesem Bündel nähert, erkennt er zu seinem Schrecken, dass es sich um den Torso eines Menschen handelt. Und zwar liegt der Körper auf dem Bauch, es fehlt der Kopf und es fehlen auch die Beine und der eine Arm liegt unter dem Bauch angewinkelt, der andere liegt an der Seite am Körper und Teile des Körpers sind mit einem, ja, Überresten eines Hemdes verdeckt.
Ja, außerdem ist die Frau wohl schon eine ganze Weile verstorben, denn der Leichengeruch ist schon sehr, sehr ausgeprägt.
Ja, das ist richtig. Und was jetzt auffällt, ist, dass Polizisten eigentlich jetzt ein Protokoll auszuführen haben. Das heißt, wenn sie auf so einen Fund stoßen, müssen sie in ihre Polizeipfeife husten, wie wir es ja auch gerade schon in anderen Fällen gehört haben, und um Hilfe bitten. Das tut jetzt der PC Panett nicht. Und das verwundert so ein bisschen. Entweder war er zu neu, um das zu wissen, oder er schätzt die Situation genau richtig ein. Denn er weiß zum einen, dass er für das Opfer nichts mehr tun kann. Zum anderen möchte er vermeiden, dass hier auf einmal viele Schaulustige am Tatort herumstehen, die er mit seiner Pfeife auch alarmieren würde. Und wenn vielleicht noch der Täter irgendwo in der Gegend wäre, also die Person, die diesen Torso da abgelegt hat, könnte er sie mit dem Pfiff auch warnen. Was er also tut, ist, als gerade ein Mann mit einem Besen über der Schulter an diesem Eisenbahnbogen vorbeikommt, ruft er den. So, geh mal rüber zu der Ecke und hol mal meinen Kameraden. Aber mach mal hinne. Und das macht derjenige auch. Und zunächst trifft ein Sergeant, ein diensthabender Sergeant ein, der weiterläuft zur Wache, um einen Inspektor zu holen. Und der PC bleibt weiterhin bei der Leiche. Die Befehlskette funktioniert auch ganz gut, denn wenige Minuten nachdem der Fund gemacht wurde, trifft schon circa um 5.30 Uhr der Inspektor Pinehorn am Tatort ein und lässt die ganze Umgebung durchsuchen. Da wird auch dieser Schuhputzer Michael Keating und die beiden Matrosen in den anderen Bögen werden gefunden und zur Wache gebracht. Die werden später natürlich freigelassen, weil gegen sie kein Verdacht vorliegt. Was aber ganz interessant ist, die Wache in der Lehman Street, das ist die nächstgelegene Wache, von dort wird ein Code an alle weiteren Polizeistationen im East End telegrafiert. Und zwar nur zwei Worte. Whitechapel again.
Mhm.
Der Effekt, den dieser Alarm auslöst, den kann man erkennen daran, dass bereits 30 Minuten später und immer noch zu früher Stunde, gegen 6 Uhr, alle hochrangigen Polizisten vor Ort sind. Das sind Superintendent Arnold, Detective Inspector Reed, Commissioner Monroe, Chief Inspector Swanson. Also alle mit einer Menge Streifen sind vor Ort. Und der Divisionsarzt, wieder George Baxter Phillips, untersucht die menschlichen Überreste oberflächlich, bevor der Körper auch in die Leichenhalle gebracht wird. Ja, und leider kann man bis heute nicht sagen, um wen es sich dabei handelt. Und das liegt zum einen daran, dass der Kopf fehlte. Was man in der Obduktion festhält, ist, dass es der Körper einer rechtstämmigen Frau ist und sie einen dunkleren Teint besaß und vermutlich zwischen 30 und 40 Jahre alt war. Vermutlich auch Trinkerin und auch recht ungepflegt. Auf dem Bauch befand sich eine fast 40 cm lange Wunde und auf dem Rückgrat mehrere recht frische Prellungen, die wohl vor dem Tod geschehen sein müssen.
Mhm.
Laut Arzt waren die Prellungen entweder von einem Sturz oder von einem Tritt verursacht worden. Außerdem gibt es an jedem Arm mehrere Prellungen, als wäre die Person festgehalten worden. Und auf beiden Armen, auch ungefähr in der Höhe des Handgelenks, jeweils einen kurzen Schnitt. Auch der ist vor dem Tod verursacht worden. Es gab keine Leichenstarre mehr, aber wie du ja gerade schon gesagt hast, die Verwesung hatte schon eingesetzt. Phillips hat gesagt, also der Täter, der muss einigermaßen anatomische Kenntnisse gehabt haben, also zumindest ein Metzger oder ein Schlachter. Das machte er vor allem daran fest, dass der Kopf relativ fachmännisch wohl mit einer Säge entfernt worden war. Es gibt widersprüchliche Aussagen, ob die Gebärmutter fehlte oder nicht.
Ja.
Es wurde mal erwähnt, ist wahrscheinlich eher davon auszugehen, dass sie nicht fehlte, aber man weiß es nicht mehr nach der ganzen Zeit. Die Hände und Fingernägel waren relativ bleich, was auf einen hohen Blutverlust zurückzuführen war. Und der kann nicht durch die postmortalen Amputationen geschehen sein, sondern Phillips meinte, dass es vermutlich auch bei der Frau einen Kehlenschnitt gegeben hat, der zum Tode geführt hat.
Mhm.
Mehr kann man schon fast gar nicht mehr sagen. Also in der Untersuchung der Nachbarschaft wurden nochmal blutverschmierte Kleidung gefunden, aber da konnte keine Verbindung zu dem Torso hergestellt werden. Auch Verdächtige wurden nicht gefunden. Ja, und insofern blieb auch die Identität der Frau bis heute ein Rätsel.
Die Polizei brachte den Mord, anders als so einige Pressestimmen, tatsächlich auch nie mit der Jack the Ripper Mordserie in Verbindung.
Ja, ganz genau. Das führten sie zum einen oder argumentierten sie dadurch, dass es keine Unterleibsverletzung in dem Sinne gab, aber auch natürlich, dass die Amputationen jetzt was völlig Neues waren. Man muss dazu sagen, es gab vorher seit dem Jahr 1887 sogenannte Torso-Fälle. Ja. Um das jetzt einmal ganz kurz hier einzubringen, also im Mai 87 wurde der sogenannte Themsen-Torso gefunden, im Oktober 88 Die Whitehall Mystery, da wurden bei Bauarbeiten von Scotland Yard, wurde auch ein Torso gefunden einer Frau, dem Arme, Beine und Kopf fehlten. Im Juni 89 der Tottenham Court Road Torso und jetzt als vierten Torso im September 89 der Pynchon Street Torso. Es waren überwiegend Frauen, die Körper waren zerstückelt, der Kopf häufig entfernt, Identifizierung war in keinem der Fälle möglich und ja, es wurden immer Kenntnisse im Zerteilen des Körpers festgestellt. Also es hatte jemand Übungen mit Entbeinungen.
Ja, genau. Also kurz gesagt ist das nochmal eine Mordserie, die sich quasi parallel zu den Whitechapel Murders ereignete.
Ja, was jetzt nur so ein bisschen überrascht ist, dass jetzt dieser dritte Torso, der gefunden wird, in die Whitechapel Murder Files, in diese Mordakte, wo auch die Rippermorde drin liegen, Eingang gefunden hat. Aber im Oktober 88, am Höhepunkt der Ripper-Morde, als der Torso beim Whitehall, also bei Scotland Yard, gefunden wurde, der ist nicht in diese Akte eingeflossen. Das kann man jetzt untersuchen, woran das liegen haben könnte oder nicht. Ich habe da jetzt keine Erkenntnisse dazu.
Nee, ich weiß es auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine weitere wirklich tragische Geschichte, diese London-Torso-Mörders.
Ja, und vor allem sehr grausam. Ne?
In der Tat.
Jetzt haben wir noch einen letzten Fall, über den wir berichten müssen. Der Fall von Frances Coles, mit der die Whitechapel-Mordakte auch geschlossen wurde.
Ja, Frances, die wurde am 17. September 1859 als Tochter des Schuhmachers James William Coles und seiner Frau Mary Ann in Bermondsey geboren und wächst wohl in sehr bescheidenen Verhältnissen auf. Der 1880er Zensus erfasst sie dann als alleinlebend und als in einem lokalen Apothekengroßhandel tätig und da Flaschen stopft, also wahrscheinlich so Korken und Siegel auf Medizinflaschen macht. Das ist ein ziemlich harter Job und führt wohl auch dazu, dass sie ziemliche Schmerzen in den Fingergelenken bekommt, wie sie ihrer älteren Schwester Mary Ann später erzählt. Und diesen Job mag sie tatsächlich ganz und gar nicht. Und deswegen wendet sie sich wohl zu irgendeinem Zeitpunkt, der unbekannt ist, der Prostitution zu. Und das ist etwas, das tatsächlich oft mit Mädchen und Frauen passiert ist, die in Fabriken tätig waren oder in der Industrie im weitesten Sinne, weil die Arbeit da in der Industrie wirklich hart war, auch tatsächlich körperlich krank gemacht hat und die Bezahlung unglaublich gering. Also die Frauen und Mädchen haben ja viel weniger verdient für die gleiche Arbeit wie Männer und waren natürlich deswegen auch ja frustriert und die mussten ja auch leben. Darüber haben wir ja schon oft genug gesprochen. Und deswegen haben sich dann viele Frauen eben auch bewusst dazu entschieden, der Prostitution nachzugehen, weil man mit weniger Arbeit, also kürzeren Arbeitsstunden, mehr Geld verdienen konnte und davon leben konnte, im Gegensatz zu der Arbeit in der Industrie. Vor ihrer Familie verbirgt Frances aber wohl ihre Tätigkeit. Auch wenn ihre Schwester 1890 bei einem Besuch von Frances bei ihr schon auffällt, dass etwas nicht so recht stimmt. Denn Frances wirkt schmutzig und ärmlich und sie meint auch Alkohol im Atem ihrer Schwester riechen zu können.
Aber die Schwester war nicht die einzige aus ihrer Familie, mit der sie im Kontakt blieb. Sie hatte auch einen sehr engen Kontakt weiterhin zu ihrem Vater James. Dieser war schon sehr alt und konnte leider nicht mehr arbeiten und saß daher im Arbeitshaus in Bermondsey. Das haben wir auch schon berichtet, wenn man nicht mehr selber für seinen Lebensunterhalt sorgen konnte, war das Arbeitshaus leider eine der letzten Möglichkeiten, die man noch hatte, um zu überleben.
Ja, aber Frances kümmert sich wirklich rührend um ihren Vater, besucht ihn häufig und geht vor allem auch immer sonntags mit ihm in die Kirche. Und so auch noch eine Woche vor ihrem Tod, am 6. Februar 1891.
Wenige Tage später, am 11. Februar, traf Frances auf den 53-jährigen Handelsmatrosen und Heizer James Sadler. Die beiden kannten sich schon, denn Sadler war wohl häufiger bereits Freier von Frances gewesen. Und an jenem 11. Februar war er von dem Schiff, auf dem er gearbeitet hatte, der SS Fates, entlassen worden und war jetzt im Princess Alice Pub in der Commercial Street eingekehrt, um seinen Frust etwas zu betäuben. Die beiden beschlossen, die Nacht mit ein paar Drinks miteinander zu verbringen und übernachteten letztlich gemeinsam in ihrer Gemeinschaftsunterkunft in der White's Row in Spitalfields. Den folgenden Tag, den 12. Februar, begannen sie genauso, wie sie den letzten beendet hatten. Auch da zogen sie durch verschiedene Pubs den gesamten Tag und Gegen 19.30 Uhr kaufte Sadler Francis Coles noch einen kleinen Krepphut. Der Hutverkäufer beschrieb Francis' Zustand in diesem Augenblick als drei Laken im Wind. Ein Euphemismus dafür, dass sie ordentlich am Torkeln war und wohl ziemlich betrunken.
Ja, genau, das ist ja auch kein Wunder nach dem ganzen Tag in den Pubs. Ne? Die waren bestimmt ganz gut dabei, kann ich mir auch vorstellen.
Genau, ja.
Und danach gehen die beiden weiter ihrer Wege und gehen so herum. Und irgendwann werden die beiden dann in der Thrall Street überfallen. Und zwar wohl von einer Frau mit einem roten Schal, die irgendwie James überfällt oder angeht, der den Schal um ihn legt. Und dann haben zwei Komplizen, also zwei männliche Komplizen, ihn ausgeraubt. Und Francis, die stand wohl die ganze Zeit untätig daneben und hat ihm nicht geholfen.
Ja, das hat wohl zu einem Streit zwischen beiden geführt, so dass Francis gegen 23.30 Uhr alleine, aber immer noch ziemlich betrunken, in ihre Unterkunft zurückkehrte. Da setzte sie sich in die Gemeinschaftsküche, stützte ihren Kopf auf ihre Arme und schlief direkt ein. Kurz nach ihr kommt auch Sadler zurück. Er ist blutverschmiert und offensichtlich ein zweites Mal überfallen worden an diesem Abend, was er auch lauthals kundtut, als er in das Dosshaus kommt. Der Nachtaufseher der Unterkunft, ein Charles Guyver, hilft Sadler, sich ein bisschen im Hinterhof zu waschen, bittet ihn dann aber freundlich aus dem Haus, da Sadler leider kein Geld mehr für die Miete hat. Coles schläft zu diesem Zeitpunkt immer noch fest in der Küche und wacht erst eine gute Stunde später gegen 0.30 Uhr auf. Aber auch sie muss dann leider die Bleibe verlassen, weil sie kein Geld hat.
Genau, dann macht sie sich erstmal auf den Weg zu Shuttleworth Eating House in der Wentworth Street und kauft sich da eine Portion Fleisch und Brot. Sie verbringt circa 15 Minuten da in diesem Lokal und geht dann schließlich ihrer Wege.
Ja, das war zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr. Nachdem sie etwas gesättigt wieder auf der Straße ist, trifft sie auf eine weitere Prostituierte namens Ellen Kalena. Beiden nähert sich nach einiger Zeit ein Mann mit einer Schiebermütze und möchte wohl mit der Ellen Kalena anbandeln.
Aber er muss wohl schon ein bisschen, naja, unangenehm ausgesehen haben, denn Ellen, die möchte nicht mit ihm mitgehen und schickt ihn weg. Und der Mann nimmt das nicht gut auf und schlägt ihr wohl mit der Faust ins Gesicht, wobei er ihr ein blaues Auge verpasst. Nachdem er dann so mit Ellen verfahren war, wendet er sich Francis zu und spricht sie an. Und tatsächlich macht sie sich dann auch mit ihm in südwestlicher Richtung auf den Weg.
Ja, sehr nett, ne? Deine Freundin ist gerade zusammengeschlagen worden und du gehst mit dem Typen mit. Weiß man nicht warum. Hatte sie die Not, brauchte sie das Geld und musste darüber hinwegsehen? Oder war sie eingeschüchtert durch die Gewalttat und wollte keinen Widerstand leisten? Man weiß es nicht. Ja, zur gleichen Zeit, das war dann ja so ungefähr kurz vor zwei, versucht James Sadler wieder auf sein altes Schiff, die SS Fates, zurückzukehren, von der er ja zwei Tage zuvor entlassen worden war. Allerdings ist er immer noch ziemlich neben der Spur, wohl sehr betrunken, und legt sich mit einigen Hafenarbeitern an, die er wohl auch als Hafenratten beschimpft, finden die nicht so gut. Da kommt's auch wieder zu einer Schlägerei und Sadler kriegt ordentlich einen auf die Mütze, eine Platzwunde am Kopf und versucht blutend in einer weiteren Unterkunft ein Bett für die Nacht zu bekommen. Wird aber natürlich abgewiesen.
Man muss sagen, der Herr hat wirklich keine besonders gute Nacht.
Um 2.15 Uhr ist der Police Constable Ernest Thompson das erste Mal auf Streife. Auch er ist noch keine zwei Monate im Dienst und patrouilliert nun auf der Chamber Street in der Nähe der Lehman Street Polizeiwache. Als er gerade an Torbögen, ähnlich wie in der Pynchon Street, entlang geht, hört er, wie sich schnelle Schritte von ihm entfernen. Mit seiner Laterne leuchtet er in einen der Torbögen, die von den Swallow Gardens in die Ormond Street führen. Wir haben ja gesagt, das sind so Bögen, die eine komplette Eisenbahntrasse unterführen, und sieht eine am Boden liegende Gestalt. Thompson war erst 15 Minuten zuvor an derselben Stelle vorbeigegangen und war sich sicher, dass zuvor niemand dort gelegen hatte. Jetzt bemerkt er leider, dass es sich um eine Frau handelt, die in ihrem eigenen Blut liegt und eine schreckliche Wunde am Hals hat. Sein Schock wird leider noch größer, als er bemerkt, dass die Frau noch lebt und auch noch ein bisschen auf ihn reagiert. Er gibt auch sofort mit seiner Pfeife Alarm und muss natürlich bei der Frau bleiben. Und erst gute 10 Minuten später trifft ein weiterer Police Constable, Frederick Hyde, ein und gefolgt von einem Zivilpolizisten wenige Minuten später. Beide verlassen PC Thompson, um einen Arzt zu holen. Als sie mit Dr. Frederick Oxley zurückkehren, kann dieser allerdings nur noch den Tod von Frances Coles feststellen, die da liegt. Ungefähr zur gleichen Zeit, gegen 3 Uhr, kehrt auch James Sadler, immer noch blutüberströmt und sehr stark betrunken, in die gemeinsame Unterkunft von ihm und Frances zurück. Und die Aufseherin, die da Dienst hat an dem Abend, weist ihn erneut ab, da er kaum sprechen und stehen kann und immer noch kein Geld bei sich hat. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Gegen 5 Uhr ist auch wieder alles, was Rang und Namen hat von Scotland Yard und auch der örtlichen Division am Tatort. Es wird der Tatort untersucht. Frances Coles Leiche wird in die Leichenhalle gebracht und da läuft das normale Ermittlungsgeschehen, sage ich mal. Zeitgleich, und deswegen, wir berichten immer wieder über James Sadler, da er natürlich eine Verdachtsperson ist, zeitgleich, also auch ungefähr gegen 5 Uhr, geht er ins London Hospital. Zum einen, weil er halt ordentlich Verletzungen davongetragen hat in dieser Nacht. Zum anderen aber auch, weil er wahrscheinlich keine andere Möglichkeit hat, irgendwo unterzukommen und gibt sich da in die Behandlung. Dann wissen wir allerdings nicht, wann er wieder entlassen wurde. Gegen 21:15 verkauft er angeblich ein stumpfes Messer an einen Matrosen namens Duncan Campbell für einen Schilling und ein Stück Tabak. Und dieses Messer wird später von einem weiteren Käufer als so stumpf bezeichnet, dass er es habe schärfen müssen, um es zum Abendessen benutzen zu können. Das erwähnen wir jetzt ja auch, weil diese Waffe halt auch als mögliche Tatwaffe immer wieder ins Gespräch kam. Die Autopsie von Frances Coles führte wieder George Baxter Phillips durch. Er hat also schon Chapman, Stride und Eddowes untersucht und zum einen stellte er auch Verletzungen an Frances Hinterkopf fest. Das heißt, sie muss wohl gewaltsam zu Boden gestoßen worden sein und dann hat der Täter ihren Kopf wahrscheinlich mit der linken Hand nach hinten gedrückt und hat mit der rechten Hand mit einem verhältnismäßig stumpfen Messer ihr insgesamt 3-mal die Kehle durchschnitten. Auch hier gibt's ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Dr. Oxley, der ja auch vor Ort war, hatte nur 2 Schnitte bemerkt, aber auch er ging ebenfalls von einem stumpfen Instrument aus. Am 14. Februar begann das Inquest, auch hier wieder Coroner Wynne Baxter im Working Lads Institute. Zu Beginn des Inquest ging man noch von einer unbekannten Toten aus. Man hatte Frances Coles noch nicht identifiziert. Das geschah erst eine Woche später, als ihr Vater ausfindig gemacht werden konnte und der die schreckliche Identifikation durchführen musste. Und natürlich geriet auch James Sadler relativ schnell in den Fokus der Verdächtigen. Auch durch beispielsweise Zeugen wie diesen Messerkäufer. Die Polizei hielt Sadler auch für den Mörder und klagte ihn am 16. Februar des Mordes an. Und viele Ermittler glaubten auch, damit Jack the Ripper gefasst zu haben. Jetzt hatte James Sadler 2 Vorteile, die ihm ein wenig bei den Verhandlungen halfen. Also, das erste war, er war in einer Seemannsgewerkschaft und die übernahm die Kosten für das Verfahren. Und dadurch hatte er einen relativ guten Rechtsbeistand. Und zum anderen hatte ja unser guter Coroner Baxter den Vorsitz des Inquest. Und der ist ja jemand, der sehr genau gearbeitet hat. Und sowohl im Inquest als auch in den ganzen Ermittlungen kam man am Ende eigentlich dazu über, dass James Sadler es nicht gewesen sein konnte, da er zu betrunken gewesen ist, um die Art von Verletzungen durchzuführen, die man an ihr festgestellt hatte. Dennoch, überraschenderweise, sprachen ihn die Geschworenen am 27. Februar schuldig. Schuldig des vorsätzlichen Mordes an eine oder mehrere Personen. Aber auch dieser Schuldspruch wurde einige Tage später vom Thames Magistrates Court fallen gelassen und Sadler wurde auf freien Fuß gesetzt. Einige glaubten, dass damit der Ripper wieder auf freiem Fuß sei. Man weiß es nicht.
Aber es ist doch ganz klar, dass er es nicht gewesen sein kann, oder? Also zumindest die allermeisten der sogenannten Ripper-Morde.
Genau, also was die anderen, wenn wir jetzt Frances Coles ausklammern, was die anderen Morde angeht, hatte er, glaube ich, für einige sogar auch ein Alibi, weil er gar nicht in London war. Was Frances Coles angeht, ist es eigentlich, also was ich gelesen habe, meist immer, dass gesagt wurde, er war nicht in dem Zustand, dass er ausreichend Kontrolle über seinen Arm gehabt haben könnte, um solche Schnitte durchzuführen.
Ja, genau. Und es wäre ja auch tatsächlich die Frage nach einem Motiv gewesen, ne? Also ob es dann ausgereicht hätte, dass sie nichts getan hat, als die beiden da so überfallen wurden in der Thrall Street.
Ja, man weiß es nicht. Genau, das wäre jetzt wieder Spekulation, ne? Ob der Streit zum Mord geführt hätte, überhöht durch den Alkoholkonsum.
Ja. Man weiß es nicht, wie gesagt, aber
ja.
In jedem Fall musste Frances Coles leider sterben und auch ihr Mord kam in die Whitechapel-Mordakte und ist der letzte, der in die Whitechapel-Mordakte kommen sollte, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Und was für uns jetzt wieder an dem Punkt wichtiger ist, ist, wir sind jetzt im Februar 1891 und ihr Tod wird immer noch in den Medien als einer der neuen teuflischen Morde des Rippers beschrieben. Und 3 Jahre nach dem eigentlichen Höhepunkt der Mordserie im Herbst des Schreckens 1888 ist der Ripper immer noch in aller Munde. Und wenn eine Frau stirbt, wird sofort der Ripper irgendwo im Hinterkopf in den Verdacht gebracht.
Ja, und bevor wir für diese Woche zum Ende kommen und uns nächste Woche dann damit auseinandersetzen wollen, was es jetzt mit diesem Phantom auf sich hat und welche Elemente alle da reinspielten, das nochmal zusammenfassen und ja, diese Frage versuchen ein bisschen zu beantworten, möchten wir euch noch von einer letzten Frau erzählen. Und zwar einer, die glücklicherweise nicht zu Tode kam und insofern natürlich auch nicht in die Whitechapel-Mordakte einging. Wohl aber in der Presse diskutiert wurde und das, was ihr geschah, trug auch bei dazu, dass dieser Mythos gehalten wurde und sich noch weiter aufblasen konnte. Und zwar sprechen wir von Annie Farmer. Und das hatten wir ja schon in der 3. Folge gesagt. Leider ist es so, dass oftmals, wenn ein Opfer überlebt hat, wir noch weniger über die betreffende Frau wissen als ohnehin schon. Und so ist es leider auch bei Annie. Aber wir können sagen, dass sie 1888, 40 Jahre alt ist und mit einem Händler verheiratet, der an der City Road sein Geschäft betreibt. Die beiden sind allerdings getrennt und Annie lebt allein und unter den unglücklichen Spitalfields, wo sie auch als Flossie, Tilly, Dark Sarah oder Laughing Liz bekannt ist. Also auch hier gibt es wieder zahlreiche, naja, Spitznamen, die Dame bekommen hat. Das, was Annie zustößt, passiert ganz kurz nach dem Tod Mary Jane Kellys. Und zwar nur 12 Tage später, am 21. Dezember 1888. An dem Tag kehrt Annie gegen 7.30 Uhr morgens mit einem Mann in Satchel's Lodging House ein, in der Nummer 19 George Street in Spitalfields. Der Mann bezahlt ein Bett für beide, also für sich und Annie, und man zieht sich zurück. Ungefähr 2 Stunden später hört man einen lauten Schrei von Annie aus dem Obergeschoss und kurz darauf flieht ihr Begleiter aus dem Lodging House und die Thrall Street hinunter. Er kommt dabei noch an 2 Kohlelieferern vorbei, denen er zugerufen haben soll, was für eine dumme Kuh, bevor er dann im Gemenge der Menschen im East End verschwindet. Annie unterdessen ist noch im Lodging House und zutiefst verstört. Sie hat einen oberflächlichen, aber blutenden Schnitt an der Kehle und behauptet steif und fest, sie sei von Jack the Ripper attackiert worden. Die rasch herbeigerufene Polizei ist aber nicht so richtig von ihrer Geschichte überzeugt. Es stellt sich nämlich raus, dass sie ein paar Münzen in ihrem Mund versteckt hat. Und so scheint es der Polizei eher so, dass Annie ihren Freier bestohlen hatte und als der es dann bemerkte, sich selbst mit einem stumpfen Messer verletzt habe und laut Mord geschrien habe, woraufhin dann der Mann geflohen sei, um nicht für Jack the Ripper gehalten zu werden. Das wäre ja auch durchaus verständlich, ne, wenn man bedenkt, dass das ja so kurz nach diesem schrecklichen Mord an Mary Jane Kelly passiert ist. Man weiß natürlich nicht, was passiert ist, also ob es so war, wie die Polizei es darstellte oder so, wie Annie selber es berichtete. In jedem Fall ist es so, dass Annie zeitlebens nicht von dieser Darstellung der Geschichte abweichen sollte. Also sie sollte immer behaupten, sie sei da angegriffen worden. Ob das, wie gesagt, so ist, wissen wir nicht. Aber an dieser Geschichte ist zumindest gut, dass Annie sich vollständig erholte und außer einem Schreck nichts weiter von dieser Begegnung zurückblieb. Aber in der Bevölkerung ist das etwas anders, denn dieser Fall gerät natürlich auch in die Nachrichten und vor allem spricht sich auch im East End drum, was da passiert ist, also so Mund zu Mund, und natürlich heizt das die Angst vor Jack the Ripper nur noch weiter an, gerade eben auch, weil das mitten zu dieser Hochphase passiert ist.
Ja, auch eine der vergessenen Geschichten, die irgendwie da mitspielen. Das war jetzt unsere letzte Folge, wo es um Opfer ging, insbesondere halt um die Opfer der Whitechapel-Mordakte. In der nächsten und letzten Folge wollen wir uns dann einmal anschauen, wie die Mythologisierung von Jack the Ripper abgeschlossen wurde. Das heißt, wir begeben uns ein bisschen in die Popkultur, gucken, was ist mit dieser Figur, mit diesem Phantom nach den eigentlichen Morden passiert? Wie wurden sie popkulturell weiterentwickelt? Wie bekam er seine Gestalt mit Zylinder und Mantel und Tasche, wie wir sie heute kennen? Und wie wurde dieser Mythos, dieses Phantom immer am Leben gehalten und weiter gefüttert, sodass wir den heute alle kennen? Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet und mit dabei seid.
Ja, das wäre wirklich toll, zumal das die Klammer ist um unsere ganze kleine Miniserie hier. Und wie immer, herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Schönen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf und bis bald.
Mach's gut, ciao.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.